Ich glaube, er wäre zu allen Zeiten ein aus der Zeit gefallener gewesen. Wenn er heute leben würde, würde man ihn wahrscheinlich als verrückten Vogel betrachten. Und ich glaube, die allermeisten haben ihn auch zu seinen Lebzeiten als einen solchen betrachtet.
Schon mal von Hans-Jürgen von der Wense gehört? Macht nichts, ich kannte ihn auch nicht. Aber ich möchte Ihnen ein Buch empfehlen, das von diesem Wense erzählt. Von einem, der grenzenlos wissensdurstig war, um dieses altmodische Wort zu bemühen. Wense war einer, für den alles mit allem zusammenhing. Und das in einer Zeit, in der brutal unterschieden wurde und ganz Europa im Namen des deutschen Volks in einen Krieg gestürzt wurde. Mein Name ist Natascha Freundl und das Buch ist der Debütroman von Christian Schultheis. Wense, so schlicht heißt dieses schmale, sehr schön gebundene Buch, das im Berenberg Verlag erschienen ist. Die Buchvorstellung im Literarischen Kolloquium Berlin musste leider ausfallen. Ein akustischer Ersatz ist unsere Reihe Weiterlesen, das LCB im RBB. Unsere Radio- und Podcast-Lesebühne für neue Bücher in diesen unwirtlichen und auch ein bisschen unwirklichen Corona-Zeiten. Wer dieser Wense ist und warum ihm Christian Schultheis, der 1985 in Gelnhausen geboren wurde, seinen ersten Roman gewidmet hat, darüber habe ich mit dem Autor gesprochen. Doch hören wir zuerst, wie Schultheis seine Romanfigur literarisch einführt. Hören wir den Anfang, die erste Seite des Buchs.
Karten sind Partituren der Landschaft, hat er mal geschrieben. Zigmal hat er das geschrieben. In Briefen an Freunde und Feinde und Unbekannte. Auch auf Zeitungsschnipsel, die dann per Windpost auf Reise gingen. Einer davon flog um die Welt und kam ihm in Kassel auf der Frankfurter Straße wieder entgegen. Karten sind Partituren der Landschaft. Der Satz macht ihn nicht nur stolz, er verfolgt und nötigt ihn auch. Mach ernst, verwandle die Landschaft, die Kartografie in Musik. Aber vom Komponieren muss er die Finger lassen. Hat schon mehr als genug zu tun. Die Gedichte von Imru Al-Kais wollen fertig übertragen werden. Genauso die Hymnen auf Ptah und die Weisheiten der Ewe und Soto. Und wenn er bedenkt, wie viel noch in seinen Mappen schlummert, wie viel hier in nächster Nähe und Ferne entdeckt werden will, da läuft ihm das Wasser im Munde, im Hirne zusammen. Hedy hat recht, er ist ein Vielfraß. Allerdings keiner dieser Wiederkäuer. Nichts ist schlimmer als so eine träge, dröge Kuh, die selbst zufrieden ihren Wissensäuter schwenkt und allenthalben einen korrekten Fladen fallen lässt.
So beginnt Christian Schultheis Debütroman Wense, gelesen vom Autor selbst in seiner Wohnung in Stuttgart. Wie Schultheis seine Lesung für uns aufgenommen hat, das ist auf der Webseite von Weiterlesen zu sehen. Ein paar Kissen als Schalldämpfer, ein Aufnahmegerät nebst Mikrofon auf einer Kommode, das Stillleben einer Lesung in Zeiten von Corona. Und eben dort in Stuttgart habe ich Christian Schultheis am Telefon erreicht, wobei er sich selbst für die bestmögliche Tonqualität wiederum parallel aufgenommen hat. Hallo Christian Schultheis. Karten sind Partituren der Landschaft. Das ist ein toller erster Satz, finde ich. Was hat er mit dem realen Hans-Jürgen von der Wense zu tun und wie sind Sie überhaupt auf den Mann gestoßen?
Also der Satz hat ganz viel mit ihm zu tun. Der Satz stammt nicht von mir, das ist eines dieser eingebauten Zitate aus Wenses Werk. Da gibt es so einige verstreut in meinem Roman. Und das war für mich anfangs ein Problem, ausgerechnet mit dem Zitat von Wense einzusteigen, weil ich mir dachte, ich hätte doch lieber gern einen eigenen. Aber am Ende war das schlichtweg die bessere Entscheidung. Es passte dann so gut. Ja, und zur Frage, wie ich auf Wense gekommen bin. Sein Werk war ja bereits zum Teil veröffentlicht. Schon bevor ich angefangen habe, meinen Roman zu schreiben. Da gibt es mehrere Bände, vor allen Dingen im Verlag Mattes und Seitz. Und ich habe das Buch Wanderjahre in der Bibliothek gesehen. Das lag dort aus und ich wusste noch gar nicht, wer Wense ist. Habe dann aber hineingelesen, weil mich so das Wandermotiv interessiert hat. Und da hat sich relativ schnell eine Faszination eingestellt.
Das Wense-Forum in Kassel, wo ja die verstreuten Werke dieses Mannes gesammelt sind. Sie benennen die vielen Seiten dieses Mannes so: Schriftsteller, Übersetzer, Komponist, Fotograf, Völkerkundler, Wanderer, Enzyklopädist. Was fasziniert Sie an dieser Figur am meisten, Herr Schultheis?
All das, dass er all das war und all das auch irgendwie nicht war, jedenfalls nicht in einem professionellen Sinne. Ich selbst tendierte ja zu dem Wort Universal-Dilettant. Manchmal liest man auch Universal-Genie. Ein Universal-Gelehrter war auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht in dem herkömmlichen Sinne. Und ich glaube auch nicht, dass man Wense etwas Gutes tut, wenn man ihn ankündigt mit dem Wort Genie. Denn da erwartet man, glaube ich, sehr viel mehr Korrektheit. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber Wense hat alles Mögliche gemacht, aber eben nichts zu Ende geführt und wurde immer vorangetrieben und teilweise auch ausgebremst durch seinen übertriebenen Enthusiasmus. Der hat mich auf der einen Seite begeistert und auf der anderen Seite habe ich mir eben, ich glaube wie jeder, irgendwann die Frage gestellt, wo führt es denn hin, wenn man sich ständig für alles Mögliche begeistert und auch alles Mögliche abbricht, sobald die Begeisterung umschwenkt auf ein anderes Thema.
Ich habe den Eindruck, dass bei Wense Genie und Wahnsinn, ist ja auch keine Seltenheit, relativ eng beieinander liegen. Zumindest stellen sie ihn ja auch so dar. Der Mann wurde 1849 in Ostpreußen geboren, 1966 ist er in Göttingen gestorben. Und mich hat vor allem überrascht, dass dieser Mann des 20. Jahrhunderts gedacht hat wie ein Renaissance-Mensch. Also wie man in einer Zeit dachte bis Ende des 16. Jahrhunderts, in der scheinbar alles mit allem zusammenhing. Das kann man zum Beispiel bei Foucault nachlesen in dem Buch »Die Ordnung der Dinge«. Wense konnte zum Beispiel unendlich über Stäbe im Alltag und in der Natur philosophieren. Das beschreiben Sie in einer wunderbaren Passage. Lebte dieser Mann in der falschen Zeit?
Ich glaube, er wäre zu allen Zeiten ein aus der Zeit gefallener gewesen. Wenn er heute leben würde, würde man ihn wahrscheinlich als verrückten Vogel betrachten. Und ich glaube, die allermeisten haben ihn auch zu seinen Lebzeiten als einen solchen betrachtet.
Welche Zeit nun im Zentrum des Buches steht, das hören wir jetzt in der Fortsetzung des ersten Kapitels, gelesen von Christian Schultheiß.
Mit einem Knall flattern die Tauben auf. Eine bleibt zuckend am Boden zurück, eine andere trudelt nach einem weiteren Knall gegen die Hauswand. Ein Rollstuhlfahrer kommt um die Ecke mit umgehängtem Gewehr. Es pendelt am kurzen Riemen vor seiner Brust. Er fährt über die eine Taube drüber und auf die andere zu, die sich vor der Wand abquält. Erst sieht es so aus, als wollte er ihr den Gnadenschuss geben, doch dann stößt er mit dem Kolben des Gewehrs auf sie ein. Das Geräusch ist verblüffend leise, gedämpft. Die erste Taube liegt da, eklig und doch auch lustig verdreht, und streift mit einem Flügel übers Pflaster, kehrt ein wenig Staub. Der Rollstuhlfahrer muss sich sehr strecken, um seine Beute aufzusammeln. Er schaut überrascht, als er Wense in der Seitengasse bemerkt. »Ich will sie nicht essen, ich schieß sie nur ab.« »Lassen Sie ein paar übrig.« »Wozu? Die bringen Krankheiten.« »Sie fliegen aus, wenn eine Katastrophe bevorsteht. Vor dem Erdrutsch in Lyon war es so. Und auch vor dem großen Beben von San Francisco. Die Luftratten verlassen das Schiff immer ein paar Tage, bevor es sinkt.« »Weise, weise. Aber ich sag Ihnen was.« Der Rollstuhlfahrer hält neben ihm und hebt den Zeigefinger. »Ich hab schon so viele von denen auf dem Gewissen, die würden bleiben und sich opfern, nur damit ich draufgehe.« Die kurze, heftige Lache lässt die Waffe auf seiner Brust hüpfen. »Sind Sie Vertreter?« fragt er mit Blick auf Wenses Aktentasche. »Nur auf Besuch.« »Dann alles Gute. Heil Hitler.« Mit dem überstehenden Gewehrlauf wirkt er wie ein davonrollender Panzer. Die ganzen Krüppel ignorierend eilt Wense durch die Lazarettstadt, durch die von Palmen gesäumten Straßen und Parks und schließlich am letzten Haus vorbei, wo ihm noch ein Hund hinterherbellt, ins offene Tal. Das Gekläffe fliegt mit ihm auf den Schellberg zu, der dunkel aufragt, Nebel verschleiert. Mit Anlauf schlüpft er zwischen die Fichten. Das ist sein Kosmos. Er schwebt empor. Und was ein Empfang, als er oben rauskommt. Zwischen den Ruinen der Schellburg spuken kleine Gestalten. Eine Mädchenschulklasse. Sie kauern im ehemaligen Verlies. Die Lehrerin als Folterknecht erklärt, Schell bedeutet Skala, also Stufen. Unsinn, ruft Wense, schreit mal ganz laut Hallo. Die Mädchen tun es. Und aus der Schlucht schallt ein sechsfaches Echo. Na bitte, bewiesen. Er weicht der Lehrerin aus und begutachtet die Mauerreste. Möglich, dass es schon eine Ruine vor der Ruine gab, dass der Sohn des Sachsenkönigs schon 300 Jahre vor dem Mainzer Erzbischof hier eine Burg hat errichten lassen. Nur fehlt der Beweis. Er reibt feuchten Sand zwischen seinen Fingern. Sachsenkrümel? Wenn man's doch schmecken könnte. Mit archäologischer Zunge am Gemäuer entlang, wie an einem alten Gebiss. Mit der Spitze suchend in den Lücken, ob zwischen den christlichen Zähnen nicht doch irgendwo ein süßer, heidnischer Krümel steckt. Er denkt an sein Butterbrot, aber dafür ist es noch viel zu früh. Schnaubend beißt er in den Griff der Aktentasche, zieht seine Kappe tief ins Gesicht und taucht unter im grün-gelben Laub, hangelt sich von Baum zu Baum, durch rauschende Buchen steil hinab, in die Senke, den Kessel, den Trichter, das Loch und bis über den Rand hinaus ins Freie. Da stehen Leute. Ein Arbeitskommando aus rund 10 jungen Kerlen. Sie grinsen ihn an. Er nimmt die Tasche aus dem Mund und klopft sich den Mantel ab. Ihre beiden Wachmänner beäugen ihn. Wollen die ihn etwa kontrollieren? Er holt sein Notizheft heraus, als wäre er der Kontrolleur. Ist dort Erzen? Ob dort Erzen sei, habe ich gefragt. Ja, antworten sie brav. Er dankt und folgt dem Feldweg ins Dorf. Hier fließt der Griesebach, da fließt die Humme und da verläuft die Reichsstraße von der Maas bis an die Memel. Hier der Metzger Horte, da der Perückenmeister Krause. Schön und gut nur. Interessiert ihn das? Nein. Er denkt an die Maulwurfsjäger, die einst durch diesen Flecken zogen. Und dann kommt, was immer kommt, wenn er reist. Der Moment, in dem er sich selbst unheimlich wird. Er geht durch einen fremden Ort und weiß alles. Aber auch alles. Die ersten Urkunden, die Flurnamen, die Wüstungen, die Häusergeschichten. Und hier ist die Domänenburg, die wiedererbaute, für die Statius von Münchhausen der Schädel eingeschlagen wurde. Jetzt dient sie als Gefangenenlager. Die meisten arbeiten wohl in der Maschinenfabrik. Ein Hannoveraner Banker, ein Jude, hat sie 1864 gegründet. Damals war Erzen noch Synagogengemeinde. Nun gibt es nicht mal mehr den jüdischen Friedhof. Und so wird alles Teil des Sagenschatzes. Unter den Füßen, im Straßenpflaster, die zerhauenen Grabsteine. Und dort drüben, hinterm Ahornberg, die alten Grenzsteine, die Fürst und König nach langem Streit mit Hilfe eines Esels setzen ließen. Immer dort, wo er zum Grasen stehen blieb, kam ein Stein zwischen Lippe und Hannover. Grenzziehung als Eselei.
Ja, Grenzziehung als Eselei. Solche Gedanken waren gerade im Nationalsozialismus alles andere als staatstreu. Ihr Buch ist ja keine Biografie, Christian Schultheiß, sondern befasst sich mit einer zentralen Etappe in Wenses Leben, die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Warum?
Weil das die Zeit ist, in der Wense erstmals im herkömmlichen Sinne arbeiten gehen musste. Ja, ganz herkömmlich war es dann auch nicht zu dieser Zeit. Es war ja Zwangsarbeit, aber er hatte eben bis 1943 weitestgehend von den Spenden einiger Gönner, einiger Freunde gelebt. Und 43 musste er sich entscheiden, entweder das Risiko eingehen, als Soldat in den Krieg eingezogen zu werden oder eine Arbeit finden, irgendwo in der Kriegsindustrie. Und so ist er dann bei Göttingen in den physikalischen Werkstätten gelandet und hat dort Radiosonden geprüft, die dem militärischen Wetterdienst dienten.
Vielleicht können Sie uns die Lebenssituation dieses Mannes noch ein bisschen näher schildern. Der scheint ja verarmter Adel zu sein. Sie haben von Gönnern gesprochen, Gönnerinnen vor allem. Mhm. Beschreiben Sie das noch ein bisschen.
Also zu seinen Lebensumständen 1943. Er lebte da in Göttingen, untergebracht bei einem Privatmann, einem gewissen Graf von Fitztum. Und auch seine Mutter, die lebte zu der Zeit in Göttingen. Vorher lebten beide in Kassel, beziehungsweise seine Mutter lebte in Kassel, Wense schaute dort ab und zu vorbei, hatte dort auch, glaube ich, ein Zimmer, war aber auch viel unterwegs in Deutschland, wanderte sehr viel und entging, wie es oft so heißt in biografischen Texten über ihn, entging dem Zugriff der Nazis. Dabei hat er einfach nur gemacht, was er die ganze Zeit gemacht hat. Er war eben unterwegs.
Ich habe mir beim Lesen die Frage gestellt, wie sehr sich Wense durch sein vieles Herumwandern, Herumforschen, Eintauchen in Wälder, in Bibliotheken und so weiter, wie sehr er sich seiner Gegenwart bewusst entzieht. Oder kann er einfach nicht anders?
Schwierig. Ich denke, und das ist ja allerdings auch nur eine Interpretation nach der Wense-Lektüre, ich nehme an, er konnte nicht anders.
Ist er ein Kollaborateur?
Naja, zum Teil ist er schon zum Kollaborateur geworden in der Zeit. Auch ein Grund, weshalb mich 43 so sehr interessiert hat. Wenn man manchmal so über Wense liest, den Wikipedia-Artikel zum Beispiel, dass er am Spartakusaufstand teilgenommen hat und dass er auch noch dem Zugriff der Nazis entgangen sei, lange Zeit über, dann bekommt man schnell den Eindruck, er sei so ein, als wäre er fast im Widerstand gewesen. Aber so war es ja nun nicht. Er war zwar gegen die Nazis, das schon, aber als er dann 43 angefangen hat, in dieser Sondenfabrik zu arbeiten, da hat er sich dort doch sehr schnell angepasst und hat wie wild gearbeitet und war auch froh, und das kann man auch nachlesen, seinen Tagebucheinträgen, seinen Briefen etc., war glücklich darüber, so viel Anerkennung zu bekommen am Arbeitsplatz. Er wollte tüchtig sein. Manchmal hat man den Eindruck, das Schlimmste wäre für ihn gewesen, nichts zu machen, zur Untätigkeit verdammt zu sein.
Vielleicht schalten wir jetzt noch eine weitere Gesprächspartnerin dazu, nämlich die Berliner Lektorin und Moderatorin Hanne Reinhardt. Sie sollte eigentlich die Buchvorstellung im Literarischen Kolloquium in Berlin am Wannsee moderieren, wenn da nicht die Corona-Krise dazwischen gekommen wäre. Und jetzt bin ich neugierig, Hanne Reinhardt. Hallo übrigens.
Ja, hallo.
Ich bin neugierig, Hanne Reinhardt, was Sie über diesen Denker Hans-Jürgen von der Wense denken, diesen Vielfraß Wissenden.
Ja, wir haben ja schon ausführlich gehört von seiner Neugier und seiner Unersättlichkeit, mit der er sich auf die Welt stürzt. Und diese Art und Weise, wie er auf die Welt und das Leben blickt, das hallt auch nach dem Lesen immer noch in mir nach. Also sein Staunen und diese große Lust, Bezüge herzustellen, überall und zwischen allem, das hat auf mich abgefärbt. Und das begleitet mich auch nach dem Lesen weiter. Und das sind die besten Bücher, finde ich, die es schaffen, meinen Blick auf die Welt ein kleines bisschen zu verschieben und auch über die Lektüre hinaus bei mir zu bleiben.
Scheint ja sehr, sehr viel Arbeit in dem Buch zu stecken. Also zum einen hat Wense vor allem Briefe hinterlassen, sehr, sehr viele, wenige fertig geschriebene Werke. Er deutet Dinge an, wo sich dann gar nicht die Quellen finden lassen. Wie lange haben Sie für das Buch recherchiert und wie lange haben Sie an dem Buch selber geschrieben?
Ui, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich vergessen habe, wie viele Jahre es jetzt genau waren. Es ist so, ich habe anfangs nicht gedacht, dass daraus ein Roman werden würde. Ich dachte, es sei einfach eine Erzählung, wenn überhaupt. Und Teile des Manuskripts sind auch, eigentlich das ganze Manuskript ist zwischendurch im Mülleimer gelandet, weil ich nicht dachte, dass ich diesem Wense gerecht werden kann. Aber am LCB habe ich an einer Werkstatt teilgenommen für Autoren und habe dort auch den Wense mitgebracht als ein Projekt. Und dort habe ich nochmal Rückenwind bekommen und daraufhin habe ich es dann doch gewagt und habe mich ganz auf den Wense konzentriert und diesen kleinen Roman geschrieben.
Ein Roman, in dem wirklich viel drinsteckt, vor allem auch viele wunderbare fremde Wörter. Also ich habe irgendwann angefangen, die auch zu notieren, hinten in dem schönen gelbfarbenen Einband. Da taucht zum Beispiel ein, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, mauve-farbener Gehrock auf. Dann gibt es isabellfarbene Haubenlerchen, das Wort Blaualgenblau gibt es, Koi-Weißrot. Ging Ihnen das auch so, Hanne Reinhardt, dass dieses Buch so wunderbare Entdeckungen bereithält?
Ja, absolut. Also erstmal ist es ja schon, wenn man es in die Hand nimmt, ein Kleinod. Und aber auch, ja, wenn man es aufschlägt, bleibt das so? Gerade diese Farbbezeichnungen, die Sie ja eben auch schon rausgegriffen haben. Bei mir ist das auch so, dass ich auf der letzten Seite in dem Buch immer solche Sachen notiere. Und hier in dem Fall war diese Seite sehr schnell voll. Also Isabel-Farben steht da zum Beispiel auch, immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Und diese besonderen Farbbezeichnungen, die ja auch wieder zeigen, wie Wense seine Sinne benutzt, fand ich auch an einer anderen Stelle auffällig, nämlich beim Rhythmus und beim Klang der Worte. Da kann ich jetzt natürlich kein einzelnes Wort rausgreifen, weil sich das nur im Zusammenhang erschließt. Aber ich fand den Text auch auf der Ebene besonders sinnlich und auf seine Art sehr musikalisch.
Ist denn dieser Wense in seinem Sammeln von Wörtern und in merkwürdigen Beziehungen zwischen den Dingen, ist er für Sie doch so eine Art Seelenverwandter, Christian Schultheiß?
Ein bisschen, ein bisschen. Immer schwierig, das zuzugeben, aber ja.
Am Schluss Ihres Buchs versteckt sich Wense ja in einer Bibliothek, bevor die mit ihren alten Büchern vor einem möglichen Bombenangriff evakuiert wird. Wie sehr leiden Sie denn, um mal in die Gegenwart zu springen, jetzt darunter, dass alle Bibliotheken geschlossen sind und darüber hinaus auch alle Literaturinstitutionen, in denen Sie Ihr Buch hätten vorstellen sollen und wollen?
Ich will jetzt nicht jammern, weil ich das unangemessen fände. Ich glaube, dass einige vor allen Dingen, die wirklich erkrankt sind, sehr viel stärker unter den Umständen leiden. Genauso diejenigen, deren Geschäft schon Konkurs gegangen ist. Klar, mich trifft das jetzt auch sehr. Viele Lesungen, die geplant waren, konnten nicht stattfinden. Viele, die vielleicht noch geplant worden wären, wurden nicht geplant. Es ist schwierig, ja, dass ich in die Bibliothek im Moment nicht gehen kann, ist, ja, es ist kein Weltuntergang. Sagen wir mal so.
Jedenfalls wünschen wir Ihnen viele Leserinnen und Leser für dieses wirklich besondere Buch. Und wir tauchen jetzt nochmal ein in die Geschichte des Hans-Jürgen von der Wense. Etwa in der Mitte des ersten Kapitels steigt der rastlose Romanheld, der ohnehin ständig unterwegs ist, in einen Zug, den er bald fluchtartig wieder verlässt, weil er nämlich in einen Lazarettzug geraten ist. Bad Karlshafen in Nordhessen war ein Ort, der den historischen Wense tatsächlich immer wieder beschäftigt hat. Und hier steigt Wense aus.
In Karlshafen raus mit vorgestreckter Aktentasche. Zwei Damen hüpfen beiseite, als wär's ein Messer. Es riecht modrig. Viele Kellerfenster stehen offen. Untenrum ist das Städtchen noch feucht von der Überschwemmung im Mai. Die Bombardierung der Talsperre hat allerdings auch was Gutes gebracht. Das historische Hafenbecken ist endlich wieder voll. Wense lupft seine Kappe im Vorübergehen. Vor 11 Jahren ist er hier nur zufällig vorbeigekommen. Zufällig zu weit gefahren, aus Langeweile herumgeschlendert, dann aber vom Schicksal im Nacken gepackt und draufgestoßen worden. Dieser trockengelegte, vergraste Hafen, diese Bauwerke, in dieser Landschaft. Merkst du was? Du weißt nichts. Keine Ahnung von Vorgeschichte, Geologie, Heimatkunde. Messtischblatt? Ein Fremdwort. Auch was eine Wüstung ist, musste er erst mal nachschlagen. Jetzt schickt er sein Wissen als Spürhund voraus und sein Wissen zerrt ihn hinter sich her. Auf die Hochebene. Zur Burg von Segestes, der Vermutlichen. 1940 Jahre weit muss er zurückwandern, wenn er sie erreichen will. Und die Sonne steht schon tief überm Reinhardswald. Mit jedem Höhenmeter wird es dunkler. Mit jedem Höhenmeter sinkt die Wahrscheinlichkeit. Der Horizont ist nicht immer eine Linie oder ein Streifen. Auch im dichtesten Wald gibt es einen Horizont. Er ist das Fernste, was sich auftut, das fernste Licht. Niemals nur ein Stamm, an dem der Blick endet, sondern die erahnbare Distanz dahinter. Die Tiefe der Schneise, in die man eben noch geschaut hat. Für die Dauer eines Schritts war da ein Korridor sichtbar. Ein Luftweg überm Dickicht. Ein Geheimgang der Vögel, dem man scheinbar auch am Boden folgen könnte. Wense fällt es schwer zu widerstehen. Ihm ist, als würde er an einer offenen Tür vorbeigehen, hinter der ein vorbestimmter Pfad auf ihn wartet. In Wahrheit führen all diese Türen, wie er weiß, nur ins Casino, ins Wettbüro des Unterholzes, wo er schon oft genug seine Orientierung verspielt hat. Heute stehen wirklich unverschämt viele Türen offen. Unverschämt viele Äste wanken in den Eingängen und winken herein. Er guckt bloß. Hält bloß an, um zu gucken. Er will gar nicht reingehen. Wird auch nicht reingehen. Höchstens bis zu diesem Blättervorhang. Der Sage nach ist der Reinhardswald ja durch ein Würfelspiel entstanden. Nämlich aus der Asche der Dörfer und Äcker, die Graf Reinhard einst verzockte und dann niederbrennen und mit Baumsamen bestreuen ließ. Deshalb die guten Fundquoten hier. Das Grafenpech, das Wenses Glück. Er lüftet den Vorhang. Nichts. Zumindest nichts auf Anhieb. Er kniet nieder und beginnt, im Laub zu wühlen. Schmeißt Zweige und Erde hinter sich, legt frei, was darunter ist. Eine Niete. Enttäuscht geht er zurück. Mit einem klitzekleinen Umweg zu diesem Hügelchen. Das wirkt irgendwie verdächtig. Er schleicht um es herum. Definitiv keine Ackerwölbung aus dem Mittelalter. Er stellt sich drauf und scharrt und stampft. Kein Stein. Könnte es ein vorchristliches Hügelgrab sein? Das Grab raschelt ängstlich unter den Blättern. Es weiß genau, was er im Schilde, in der Tasche führt. Er hat es entdeckt, aber mit welchem Recht darf er es verraten? Zurzeit werden so viele Karten wie nie hergestellt. So viele Gebiete wie nie werden erschlossen und verzeichnet, nur um dem Feind zu schaden. Es geht um Nutzflächen und Befahrbarkeit, um Hindernisse und Deckung, ums Einkesseln und Abriegeln. Orientierung ist mal wieder zur soldatischen Pflicht geworden. Die Windrose zum Verdienstorden für kriegerische Landvermesser und maßstabsgetreue Generäle. Ihre Richtungszeiger sind Speerspitzen. Ach, wie schön sie funkeln an der Brust.
Ein Auszug aus dem Debütroman Wense von Christian Schultheiß, erschienen im Bärenberg Verlag mit 128 Seiten für 22 Euro. Und das war die 5. Ausgabe von Weiterlesen, das LCB im RBB. Auf RBB Kultur, in der ARD Audiothek und auf iTunes finden Sie uns. Das nächste Mal ab 21. April mit dem ersten Roman der Leipziger Autorin Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, über den die Autorin mit meiner Kollegin Franziska Walser sprechen wird. Lesen Sie weiter, leben Sie wohl. Tschüss für heute, sagt Natascha Freundl. Thank you.